Aus Sergei Prokofjews Romeo und Julia Musik war das der Tanz des Volkes, gespielt von Julius Asal auf seinem Debütalbum von 2022. Sie haben gerade gesagt, Sie haben es lange nicht gehört.
Das stimmt, ja.
Ja, jetzt ist er bei mir im Radio 3 Studio, sogar mit einem neuen Album. Aber nochmal kurz zu Prokofjew. Ist der eigentlich ein angenehmer Begleiter gewesen damals in der Pandemiezeit? 8 bis 10 Stunden haben Sie sich mit ihm beschäftigt am Tag?
Ja, es war wunderbar und es kommt natürlich dann auch auf eine Zeit, in der so viel Stille um einen rum war, dass vielleicht die Beschäftigung mit der Kunst generell, aber speziell für mich mit Sergei Prokofjew so eine Art Fluchtort war. Mhm. Das war was total Persönliches und so ist dieses Album entstanden.
Dieses Album war übrigens bei uns hier auf Radio 3 Album der Woche und das wird längst nicht jede Veröffentlichung, das nur am Rande. Ja, 2 Jahre nach diesem Debüt gibt es jetzt ein neues Album, das ist gestern bei der Deutschen Grammophon erschienen. Julius Asal Skriabin Scarlatti heißt das. Wie sind Sie denn da drauf gekommen, die zwei auf den ersten Blick so unterschiedlichen Komponisten zusammenzubringen?
Ja, es gibt so Ideen, die finden zu einem und je länger man darüber nachdenkt oder versucht, das zu kommunizieren, desto ungreifbarer wird das. Vielleicht ist das auch gerade richtig. Das ist einfach schon interessant zu sehen, wie zwei Komponisten nicht den gleichen Kontext teilen. Unterschiedliche Jahrhunderte, unterschiedliche Länder, Sprachen, Stile und doch kann da etwas entstehen, was so ein gemeinsamer Raum ist, was vielleicht etwas Neues ist, was so noch nicht formuliert wurde.
Ich denke schon, dass das so ist. Ich habe gerade heute Morgen das Album noch einmal durchgehört, wobei Scriabin schon ein bisschen mehr Raum einnimmt.
Genau, der Fokus ist die erste Klaviersonate von Scriabin, davon ausgehend als Herzstück wob sich dieser Teppich darum.
Das ist ein ganz ruhiges, also überwiegend ruhiges, nachdenkliches Album geworden. Fast ein bisschen melancholisch. Ist auch viel Moll drauf. Genau, wenn man das so hört, das ist, also mir ging es so, als ob Sie nach ein Gemälde malen, so Stück für Stück, in Pastellfarben wohl bemerkt. Haben Sie sich wie ein Maler gefühlt?
Gute Frage eigentlich. Ich glaube, dass ich mehr in Strukturen denke als viele, die da sowas Synästhetisches mit Farben verbinden. Aber das ist interessant, was Sie sagen, denn diese introspektive Haltung des Albums passt auch wiederum in unsere Zeit und das im Kontrast zum Prokofjew-Album, das eben aus der Pandemiestille entstanden ist. Und wir leben ja heute in einer Zeit, die ganz unglaublich laut ist, in ganz vielerlei Hinsicht. Und dass da dieses Album so nach innen gerichtet ist, passt jetzt rückblickend für mich eigentlich ganz gut zusammen.
Und das überträgt sich total, wenn man es hört.
Das freut mich,
ja.
Danke.
Und wenn Sie dann spielen, es gibt ja ganz wundervolle Konzertkritiken darüber, Sie, dann werden Sie als träumerisch, auch als elegant und leichthändig beschrieben, durchdrungen vom Geist der Musik. Sind das Kategorien, in denen Sie sich wiederfinden?
Das ist interessant zu lesen, allerdings für mich manchmal ganz sonderbar, denn da fehlt der nötige Abstand. Das sind keine Kategorien, die mir wirklich etwas bedeuten. Es geht ja um was anderes.
Wobei so träumerisch, das habe ich auch empfunden. Oder das war dann wahrscheinlich das, was ich empfunden habe. Es ist ja auch spannend. Die Musik löst ja was beim Zuhörer, bei der Zuhörerin aus. Ich konnte träumen bei der Musik. Ich habe sie leider noch nicht live erlebt, aber die neue CD, die habe ich ja, wie gesagt, mir angehört, mehrmals sogar. Und ich finde, wir sollten jetzt auch mal was davon hören.
Gerne.
Nicht, dass wir hier so über irgendwas sprechen. Das wird ein Prälude in B-Dur von Alexander Skriabin. Ein Andante ist das. Möchten Sie noch was dazu sagen?
Das ist ein ganz kurzes Stück und ein tolles Beispiel dafür, wie es Skriabin gelungen ist, in ganz kurze Zeit so viel Information zu packen, dass eine eigene Welt entsteht. Es tritt auf, aber es verschwindet gleich schon wieder. Thank you.
Julius Salspitz-Kerbin. Das hat sich ein bisschen komisch angehört, das Klavier. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, das war jetzt auch nicht die Aufnahme direkt vom neuen Album, sondern einer der Schnipsel, die vorab rausgebracht worden sind. Obwohl, das ist natürlich auch hier drauf, ne? Aber die sind ja zum Teil mit einem anderen Klavier gespielt worden oder irgendwie digital verändert. Das hat man so ein bisschen gehört, ne?
Ja, also auf dem Album sind ausschließlich Aufnahmen, die auf Konzertflügeln eingespielt wurden. Und die Idee war eben, oder das war auch meine große Freude im Voraus, da nochmal die Klangperspektive zu wechseln und eben hier auf einem Klavier, also tatsächlich einem Upright-Piano, einem Pianino, das aufzunehmen, was auch die Möglichkeit gibt, einfach nochmal das Spektrum so ein bisschen größer zu fassen, nochmal von der anderen Seite drauf zu gucken.
Vielleicht nochmal zur Erklärung, Upright-Piano-Klavier, was ist das?
Na, das ist das die Mechanik. Ist
elektronisch noch mit abgenommen?
Nee, oder? Das ist einfach ein normales Klavier, wie es bei Ihnen im Wohnzimmer stehen kann.
Echt?
Aber da ist der
Klang. Im Zimmer meines Sohnes steht eins.
Genau, also da ist dann ein Fell vor die Seiten gespannt und okay. Das klingt dann eben ganz anders. Es ist tatsächlich elektronisch erzeugt, der Klang.
Aha. Interessant, aber es war ein wenig schon ein Verwirrspiel, wenn man sich darauf eingelassen hat mit diesen 6 Vorveröffentlichungen der Deutschen Grammophon. Mhm. Und ich habe auch was von einem DDR-Klavier gelesen, das Sie dafür gespielt haben.
Das ist genau
das
dieses.
Das ist es. Genau. Ah, okay, interessant. Für einen intimeren Klang. DDR-Klavier. Echt?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so mit der DDR zu tun hat. Nur ist dieses Instrument nun mal aus dieser Zeit. Und das war irgendwie ein ganz persönlicher, eigener Klang.
Mhm. Ja. Auf dem neuen Album jetzt stellen Sie an 2 Stellen auch mit Improvisation eine Verbindung her zwischen den Musikstücken. Zum einen musste ich daran denken, wie Sie uns schon damals zu Ihrem Prokofjew-Album, da gab es ja auch so spezielle Arrangements von Ihnen, erzählt haben. Da haben Sie uns gesagt, dass Sie, bis Sie 9 waren, keine Noten lesen konnten. Also alles frei nach dem Gehör gemacht haben, improvisiert haben. So im Rückblick, war das eigentlich ein guter, vielleicht sogar ein wichtiger Start in Ihre Pianistenlaufbahn?
Ich glaube, dass das ganz extrem geformt hat, wie ich von Klang ausgehe oder dass die Klangvorstellung sehr deutlich in meinem Kopf wird und dann eben erst zur Umsetzung führt. Dass da irgendwo die Quantitäten, sage ich, des Notentextes vielleicht später dazugekommen sind, hat vielleicht in dieser Weise da auch ein bisschen Luft gelassen. Es gibt aber viele Wege. Das war nun mal meiner.
Genau, ich meine, ist ja gut, dass da so viel Musik schon im Hause war. Ihre Eltern sind ja beide Berufsmusiker, so heißt es. Ihre Oma war Schlagersängerin, genau. Das fand ich auch ganz spannend. Welche Bedeutung hat Improvisieren für Sie heute?
Ich glaube, dass das dem Anspruch der Musik oder überhaupt der Essenz der Musik, dass das diese Kunstform ist, die ungreifbar bleibt auf eine ganz magische Art und Weise, eigentlich ganz nahe kommt. Nämlich, dass in der Improvisation, man weiß vielleicht, wo man beginnt, vielleicht auch gar nicht. Und vielleicht hat man eine Idee, wo es lang geht. Aber das dazwischen oder das, was im Moment entsteht, ist so wunderbar ungreifbar, dass es für mich ganz wesentlich das spiegelt, was die Musik vielleicht ausmacht.
Das muss man sich aber auch trauen. Ne?
Das stimmt, ja.
Im März, darauf muss ich jetzt kommen, ist natürlich auch noch ein wunderbares Improvisationsstück erschienen. December 32, der 32. Dezember. Also ein Tag, den es nicht gibt, den es nicht geben kann. Also auch eine Improvisation. Das heißt, die Melodie ist Ihnen in einem Taxi gekommen, beim Taxifahren?
Genau. Erzählen Sie mal. Ich hatte mich mit meinem Produzenten zum Abendessen getroffen und ich hatte im Auto diese Idee, es ist ja eigentlich ein recht schlichtes Thema und dann habe ich ihm das erzählt und haben wir 2 Mikros aufgestellt und das einfach mal aufgenommen.
Wahnsinn.
Das war so aus dem Moment heraus. Ja.
Also es ist schon eine andere Dimension des Musizierens. Sie haben es ja eben auch im Prinzip so beschrieben, auch des Denkens eigentlich.
Eine schöne Frage, müsste ich mal drüber nachdenken.
Müssen wir jetzt auch nicht machen. Sie sprechen und schreiben ja auch von so Sachen wie der Symmetrie des Realen und Imaginären. Ne? So das Stück, hier der 32. Dezember ist übrigens am Weltschlaftag erschienen, der 15. März. Das fand ich noch spannend. Welche Rolle spielen Träume für Sie?
Naja, das Album ist ja tatsächlich auch mit auf der Idee begründet, dass luzides Träumen, also auf welchen Ebenen erfahren wir bestimmtes Material und wie fühlt es sich an, wenn es nochmal auftaucht oder wie begegnen wir etwas im Traum, wenn es nicht wirklich real ist. Und der Effekt von Déjà-vu ist da auch ganz wesentlich. Mhm. Deswegen hat das eigentlich nichts mit dem World Sleep Day zu tun gehabt und December 32nd, aber irgendwo verknüpft es sich ja irgendwie ganz schön.
Und gerade bei Ihnen, wo Sie auch als träumerisch spielen beschrieben werden, aber können Sie luzides luzide Träumen, wenn Sie das jetzt so erwähnen? Ist ja dieses, dass man den Traum selbst beeinflussen kann.
Das wäre sehr schön. Das möchte ich üben, ja.
Man soll irgendwie abends auf die Bettkante setzen und dann muss man sich ganz doll vornehmen, dass man jetzt den Traum beeinflusst. Also es gibt richtig Übungen dafür. Ich habe es aber auch noch nicht geschafft, leider. Genau. Ist es für diese Art von Spiel eigentlich zwingend notwendig, auch, also Improvisation ist ja jetzt was anderes, aber auch für die anderen Sachen auswendig zu spielen? Sie machen das ja, glaube ich, sehr oft, ne?
Ja, ich spiele viel auswendig, aber ich glaube, dass da eigentlich kein Knüpfpunkt ist.
Na, ich habe so gedacht, dann kann man sich wirklich voll drauf einlassen. Also man muss natürlich es ja richtig beherrschen, um dann wieder loslassen zu können.
Vielleicht tatsächlich, vielleicht kann man anders loslassen, wenn da kein Notentext vor einem steht. Das mag sein, ja.
Mhm. Na, warum spielen Sie so oft auswendig? Das sind ja manchmal 2 Stunden am Stück.
Ja, nee, vielleicht ist das tatsächlich der Zugang. Es ist auch was sehr Natürliches. Wenn man viel Zeit mit dieser Musik verbringt, dann geht die so in einen über und wird ein Teil von einem selbst. Das ist zumindest der Idealfall, das versucht man zu erreichen. Dass dann der Notentext vielleicht im Konzert selbst auch doch irgendwo ablenken könnte. Das mag sein, ja.
Da kommt so ein bisschen das Verhältnis von Virtuosität und Gefühl ins Spiel. Ne? Ja, genau. Also das ist schon ein besonderes Album geworden. Und jetzt muss ich Sie mal was ganz Spezielles fragen. Unsere Hörerinnen und Hörer können es leider nicht sehen. Es ist, Deutsche Grammophon ist ja diese gelbe dieser gelbe Hintergrund, wo dann der Name steht und die Komponisten in diesem Fall. Und dann ist es schwarz-weiß gestreift, so schräg. Und Sie haben auch einen schwarz-weiß gestreiften Pullover an, davorstehend. Also ich dachte, ich habe an Zebra gedacht, der Musikredakteur. Rainer Baumgärtner, der draußen sitzt, eher an Okapi. Was hat es damit auf sich?
Meine Idee war eigentlich, die hatte ich schon ziemlich früh, war gar nicht so sicher, ob man das dann in der Zusammenarbeit so umsetzen kann oder möchte. Aber dass da eben schwarz-weiß, also große Kontraste aufeinandertreffen, die aber am Ende ein Ganzes ergeben. Das war ja im Prinzip auch die Idee dieses Albums.
Hier steht sogar, jemand hat es geschrieben, Scrialati, Julius Alval verschränkt, 2 Klaviermeister. Das ist Ihnen gelungen. Sie sind noch so jung, Herr Asal. Darf ich sagen, wie alt?
Ja.
27, ne?
Es fühlt sich gerade gar nicht mehr so jung an. Es ist so schnell alles passiert.
Man kann lesen über Sie und auch irgendwie fühlen, dass da noch sehr Besonderes von Ihnen zu erwarten ist. Wie geht es denn jetzt weiter?
Naja, also wir reden natürlich schon über das nächste Album. Was aber konkret da passiert, ist noch nicht ganz klar. Aber ich freue mich da sehr drauf.
Ein kleiner Hinweis?
Ja, es wird auf jeden Fall so sein, dass ich mir weiterhin so treu bleiben kann, wie das bis jetzt der Fall war. Und das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann.
Das beinhaltet dann auch so einen Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon wahrscheinlich. Ja, was Besonderes. Ja, am kommenden Dienstag, das ist der 7. Mai, da kann man Sie auf alle Fälle bei einem Kurzkonzert erleben. Und zwar in Berlin bei Dussmann. Um 19 Uhr geht's los am Wasserfall. Wo sonst? Also da ist die Kulturbühne, ne? Herr Asal, haben Sie recht herzlichen Dank, dass Sie uns so viel, auch so tief von sich erzählt haben.
Vielen Dank für die Einladung.